kann dir heute Morgen also nicht die Last abnehmen, das jetzt nochmal zu hören oder vielleicht in einer anderen Art und Weise, zu hören, so wie wir das vielleicht noch nicht kennen. Denn wenn ich jeden heute Morgen hier fragen würde, was Vergebung ist, der also mit Jesus unterwegs ist, ja, der ist klar, weiß ich doch. Weißt du, was Vergebung ist? Jesus ist für meine Schuld gestorben, der hat mir das alles vergeben und wenn jetzt irgendwas passiert, dann kann ich vergeben und mir wird auch vergeben und ja, das ist ja das normale christliche Leben. Aber wozu brauchen wir denn überhaupt Vergebung? Wir sind doch alle heilig und nicht mehr Sünder, oder? Ich erwarte jetzt nicht also eine große Antwort, aber wenigstens so ein kleines Gesicht zucken, das würde mir schon helfen. Also wir sind jetzt nicht hier so die charismatische Gemeinde, die dann Amen und ja und das muss ja alles gar nicht sein. Aber wenn ich dann in so ganz regungslose Gesichter gucke, das fällt mir dann schon ein bisschen schwer. Okay. Wir sind doch heilig und nicht mehr Sünder. Was fühlst du denn bei der Aussage? Also nicht, dass du denkst, sondern was fühlst du bei der Aussage? Oh weia, das wird eine schwierige Geschichte heute Morgen. Ich habe nämlich da so eine Folie mitgebracht, vielleicht kriegen wir die auch. In Hebräer 10, 14 steht nämlich drin, denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt sind. Wer mitgelesen hat, hat gemerkt, da steht werden. Also nicht die Ist-Form, sondern eine Verlaufsform. Könnt ihr mir folgen? Also es ist nicht der Ist-Zustand, sondern es ist eine Verlaufsform, die dort steht. Wir werden vollendet. In Gottes Augen, wenn wir heute also unseren Löffel abgeben würden, das heißt, wir sterben jetzt in dieser Sekunde und du hast Jesus dein Leben anvertraut, dann bist du vollendet. Weil du nämlich dann in seiner Ewigkeit bist und da bleibt keine Frage mehr offen, keine Krankheit mehr ungeheilt. Da wird alles in Ordnung sein. Er wird abwischen alle Tränen, so wie es in der Offenbarung steht. Das ist alles kein Ding. Aber jetzt sind wir hier und wir sind in einer Verlaufsform. In Philipper 2, Vers 12, Sorge um das Heil, steht da bei mir in der Bibel, also ist alles Luthertext, was da ist. Also, meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr seligt werdet mit Furcht und Zittern. Moment mal, ich bin doch heilig. Wieso soll ich das denn schaffen? Und auch hier wird wieder deutlich, dass es kein Ist-Zustand ist, sondern eine Verlaufsform. Das heißt, dass ich in einem Prozess drin bin. In Gottes Augen nach wie vor bin ich heilig. Aber hier auf der Erde habe ich Anteile, die immer noch nicht in Ordnung sind. Denn wenn wir wirklich von dem Begriff heilig ausgehen, dann sind wir rein. Und dann haben wir keine Sünde mehr in unserem Leben. Dann ist alles in Ordnung. Das ist das, was das Wort heilig eigentlich beinhaltet. Völlige Reinheit. Wofür brauchen wir dann noch Vergebung? Wofür sollten wir dann noch Vergebung aussprechen, wenn wir sowieso schon rein sind? Es gibt immer wieder Widersprüche in der Schrift, in Anführungsstrichen Widersprüche, die wir nicht vermögen aufzulösen. Wir sind Knechte des Herrn, steht in der Schrift, und wir sollen genauso mit ihm herrschen. Wie geht das denn zusammen? Wie kann denn der Knecht herrschen? Ich kann das nicht auflösen. Wir haben genauso eine andere Situation, dass wir nämlich Sklaven sind, nachzulesen, auch in der Schrift, und wir sind trotzdem frei. Wie geht das denn zusammen? Ein Sklave ist doch nicht frei. Ich kann das auch nicht auflösen. Das ist eine Spannung, in der wir stecken, genauso wie Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott war. Das akzeptieren wir, das kriegen wir hin. Irgendwie, aber erklären kann es keiner wirklich, finde ich jedenfalls. Also ich glaube nicht, dass das so einfach in zwei Sätzen zu machen ist. Wir sind gerechtfertigt, wir sind heilig und wir sind trotzdem Sünder. Denn In 1. Johannesbrief 1, Vers 8 steht, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Ihr merkt, dass sich da eine Spannung aufbaut. Es gibt also unterschiedliche Lehren, in denen wir uns bewegen. Die einen sagen, wir sind, wenn wir zu Jesus kommen, sind wir heilig. Und die anderen sagen, wir sind gerechtfertigte Sünder. Und wahrscheinlich meinen beide das Gleiche. Es hat was damit zu tun, wie wir miteinander kommunizieren und wie wir die Worte aus unserer Prägung heraus und dem, was uns gelehrt wurde, mit Inhalt füllen. Römer 3, 22 bis 24 beschreibt das eigentlich ganz gut. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Hier steckt beides drin. Wir sind allzumal Sünder und ermangeln des Ruhmes und wir sind gerecht durch Gott. Es geht also darum, dass die Frage war ja eingangs, wozu dann überhaupt noch Vergebung, wenn wir sowieso schon alles haben, was da ist und was in Ordnung ist. Aber wir steigen doch in einen Prozess ein. Das ist ja nicht so, dass wenn wir zu Jesus kommen, dass alles Taco ist. Also alles in Ordnung. Da ist nichts mehr, was an Fragen offen bleibt. Da sind keine Schwierigkeiten mehr. Ich mache alles richtig. Ich kriege alles gebacken und ich habe auch sonst keine Schwierigkeiten mehr in meinem Leben. Das ist nicht so, wenn ich zu Jesus komme. Und das ist das, was Luther früher auch falsch übersetzt hat. In 2. Korinther 5, Vers 17 steht drin, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, und da hat Luther damals übersetzt, alles ist neu geworden. Im Prinzip hat er auch recht. Aber es ragt nicht annähernd daran, wie wir uns als Christen in unserem Leben bewegen. Denn Neues ist geworden. Wir reden immer davon, dass wir eine Neugeburt erleben. Nach Johannes 3, mit die Auseinandersetzung zwischen Jesus und Nikodemus. Es muss jemand von Neuem geboren werden. Wenn ich aber von Neuem geboren bin, dann bin ich ein Baby. Und ein Baby ist letztendlich so, dass es sich entwickeln muss. Es ist nicht so, dass das Baby dann gleich das kann, was der 50-Jährige kann. Sondern da sprechen wir ja davon, dass bestimmte Entwicklungsphasen erforderlich sind. Aber was sind das denn für Entwicklungsphasen? Es ist nicht einfach so, dass wir sagen können, wenn wir zu Jesus kommen, ja, jetzt ist alles in Ordnung, jetzt geht alles wunderbar. Wir machen nichts mehr falsch, alles richtig. Und wir wissen alle aus der eigenen Erfahrung, dass das nicht stimmt. Und dass wir auf Vergebung angewiesen sind. Und vonstatten geht das nämlich so, dass in Johannes 3,30, das sagt nämlich dann genau in der Auseinandersetzung zwischen Jesus und Nikodemus, Jesus muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ich muss abnehmen. Das heißt, mein eigenes Ich, das, was ich mitgebracht habe, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mein Leben Jesus anvertraut habe, das bestimmt mein Leben noch weiter, denn ich bin so geprägt, ich bin so gemacht. Meine Eltern haben mich so erzogen, meine Umwelt hat mich geprägt und alles Mögliche. Und das kann ich nicht von einem Moment zum anderen ablegen, sodass alles in Ordnung ist. Wir steigen in einen Prozess ein und so ist es ein Prozess. Wer von euch hat denn schon mal 10 Kilo in 5 Minuten abgenommen? Ich glaube, diese Frage braucht keiner zu beantworten. Und wenn ich jetzt also das mal hier übertrage, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen, dann macht Jesus so und alles ist erledigt. Oder wie sieht das aus? Wir steigen in einen Prozess ein. Es ist nicht so, dass wir von Anfang an dann alles beiseite legen können, sondern wir sind darauf angewiesen, dass wir Vergebung empfangen und dass wir Vergebung auch weitergeben. Im Vater unser beten wir, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Alleine das ist schon mal fast eine Predigtreihe wert. Nur dieser eine Ausspruch. Noch ein Indiz dafür, in Hesekiel 36, 27 steht drin, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Er will etwas machen. Gott schuf auch die Erde nicht an einem Tag. Hat auch ein paar Tage gedauert. Und er wäre sicherlich in der Lage, das mit so einem Fingerschnipsen zu machen. Aber das, was wir wissen und das, was wir erleben, bedeutet, dass wir in einen Prozess eingestiegen sind, wo auch Gott mit uns einen Weg geht. Wenn wir davon reden, dass Gott einen guten Plan für unser Leben hat, dann ist der ja nicht erfüllt in einem Moment. Ja, sondern wir sind unterwegs. Wir sind auf dem Weg. Und wenn wir auf dem Weg sind, sind wir noch nicht am Ziel. Wir sind auf dem Weg zum Ziel. Und da bedeutet, dass wir auch Veränderung erleben sollen und dürfen. Das ist nämlich das, was letztendlich Heiligung beinhaltet. Wir sind gerettet, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen. So wie 2. Korinther 5, Vers 17 das sagt. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das ist das, was es bedeutet, dass wir zu Jesus gehören. Wir sind gerettet. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass wir noch nicht so sind, wie wir sein sollten, wie Gott uns gedacht hat. Wir haben Dinge in unserem Leben erlebt, die uns negativ geprägt haben, die uns Schwierigkeiten bereiten. Selbst wenn wir davon ausgehen, ich habe gerade mit Andreas am Montag noch mal so eine nette Anekdote gehabt, oder so einen kleinen Satz einfach nur, wenn wir wirklich heilig sind, so wie wir das immer glauben und behaupten, warum werden dann unsere Kinder in Sünde geboren? Warum sind das denn Sünder, wenn die auf die Welt kommen, wenn wir heilig sind? Wie geht das denn vonstatten? Wenn wir das doch nicht mehr, wenn wir wirklich heilig sind, was geben wir denn dann weiter? Also Gott hat nicht die Sünde in die Kinder reingelegt. Der Teufel auch nicht. Der Mensch hat sich entschieden, durch Adam und Eva den falschen Weg zu gehen. Und das ist das, was von Generation zu Generation vererbt wird. Und wir werden auf dieser Welt, auf dieser Erde erst fertig sein, wenn Jesus wiederkommt. Und so lange wird diese Sünde weiter vererbt. Das sündhafte Wesen wird so weiter vererbt. Auch wenn wir heilig sind und glauben, heilig zu sein. Und da ist dieser kleine Knackpunkt mit drin, dass wir gerechtfertigte Sünder sind. Wir sind geheiligt und gerechtfertigte Sünder. Wir sind geheiligt und wir sind auch Sünder. Und das Resümee ist, wo Sünde ist, kann sie nur durch Vergebung getilgt werden. Da wir alle Sünde in unserem Leben haben, kommen wir ohne Vergebung keinen Schritt weiter. Und wir müssen uns eingestehen, immer wieder, nicht, dass wir uns darum kreisen sollten, aber es ist hilfreich, sich von Zeit zu Zeit einfach einzugestehen, ich habe Sünde in meinem Leben und ich brauche Vergebung, ich krieg's nicht alleine hin. Ich krieg's nicht hin. Meine Kraft reicht nicht aus, so wie bei Jesus, der als einziger ohne Sünde gewesen ist. Nun, so viel erstmal zur Einleitung, warum wir Vergebung brauchen, warum Vergebung auch so wichtig ist. Aber was ist das denn nun mit der Vergebung? In Johannes 20, Vers 23 steht, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Ist das nicht eine Macht? Wir gehen viel, viel lieber hin. Also oft, sagen wir mal so, ich habe das sehr oft in meinem Leben als Christ erlebt. Wir gehen lieber hin und kämpfen gegen irgendwelche Dämonen, binden, brechen und gebieten gegen irgendwelchen Kram, wo wir noch nicht mal vielleicht einen Auftrag haben. Aber mit der Vergebung, das ist da so eine Sache. Lebe ich wirklich aus der Vergebung? Ist das wirklich auch ein zentraler Punkt in meinem Leben? Dass ich wirklich weiß, dass ich am Laufe eines Tages so viele Dinge falsch mache, dass ich auf die Gnade meines Herrn angewiesen bin, dass er mir das vergeben kann. Negative Gedanken über andere, über mich selbst. Sätze, die ich einfach so ausspreche, wie Mistwetter, kommt mir sehr oft über die Lippen, muss ich gestehen, auch wenn ich hier geboren bin. Also ich bin da kein Deut besser als andere, aber ich möchte mir einfach bewusst machen, dass ich von der Vergebung abhängig bin, die Jesus mir zuspricht, wenn ich um Vergebung bitte. Denn er sagt, wenn ihr eure Sünden bekennt, vor Gott und den Menschen, so ist er treu und gerecht. Und wenn ich das dann hier sehe, wenn ich also nicht vergebungsbereit bin, und das kann durchaus mal sein, dass das so ist, also ich will das nicht abstreiten, dass das einfach so tralala ist. Vergebung ist also teilweise schon ein hartes Geschäft. Aber wenn ich mir das wirklich mal so hier vor Augen führe, wenn ich nicht vergebungsbereit bin, dann binde ich den anderen an seine Schuld. Und ich binde mich, weil ich nämlich nicht loslasse. Vergeben heißt auch loslassen. Er hat meine Sünden ins äußerste Meer geworfen. Nicht ich. Ich bin nicht in der Lage dazu. Aber Gott tut das. Gott tut das, wenn ich meine Sünden bekenne, dann ist er treu und gerecht und er vergibt mir. Und so kann ich anderen vergeben. Vergebung ist ein zentraler Punkt in der christlichen Gemeinde. Sollte es jedenfalls sein. Denn wir, so wie wir hier sind, mit all unseren Fehlern, mit all unseren Sachen, die wir tun, wir verletzen einander und wir sagen unbedachte Dinge, die wir gar nicht böse meinen, aber die kommen beim anderen einfach schräg an und schon ist einfach eine Missstimmung da. Und dafür hat Gott einfach seinen Sohn gegeben, damit wir nicht in dieser Situation hängen bleiben müssen, sondern dass Vergebung da ist und dass Vergebung ausgesprochen werden kann. Und ich sage euch, das ist nicht, eben auch nicht mit einem Fingerschnipsen getan. Wir kennen diese Stellen aus Matthäus 18 in den Versen 15 fortfolgende. Da steht nämlich drin, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, und auch, das gilt auch für die Schwestern, ja, dann geh zu ihm hin unter vier Augen. Und wenn er dich nicht hört, dann nimm noch zwei oder drei als Zeugen oder ein oder zwei als Zeugen dazu. Und wenn er dich dann immer noch nicht hört, dann bring es vor die Gemeinde. Und wenn er das dann in der Gemeinde nicht hört, dann soll er dir sein wie Heide und Zöllner. Und wir verbinden in der Regel, und das habe ich auch schon öfter gesagt, und ich möchte es immer und immer wiederholen, weil steht der Tropfen hüllt den Stein, dann sei er dir wie Heide und Zöllner. Das bedeutet, wir schmeißen ihn raus, oder? Das ist nämlich der verkehrte Weg. Denn wenn wir uns überlegen, wie Jesus mit Heiden und Zöllnern umgegangen ist, dann ist er zu ihnen hingegangen und hat mit ihnen Gemeinschaft gepflegt. Alleine die Situation, als er zu Zachäus ins Haus geht und mit ihm isst, er hat ihm nicht einmal vorgeworfen, dass er die Leute betrogen hat, dass er die Leute über den Tisch gezogen hat. Das hat er nicht einmal gemacht. Aber allein durch die Gemeinschaft mit Jesus wird er von seiner Schuld überführt und gibt das vierfach zurück, was er den Leuten abgeknöpft hat. Er wird allein durch die Gemeinschaft mit Jesus wird er überführt. Das heißt, wenn wir wirklich in eine solche Situation kommen, wo nicht mehr gehört wird, und es ist schon vor der Gemeinde, dann ist es wichtig, Gemeinschaft zu haben und gerade dann die Geschwister aufzusuchen und mit ihnen zusammen zu sein, ohne ihnen einen Vorwurf zu machen, dass sie in der Sünde festhängen. Denn wenn es ist wirklich der Umgang, den Jesus mit den Menschen gehabt hat, mit Heiden und Zöllnern, das sind die Liebsten gewesen, die er gehabt hat. Zu denen ist er am ehesten hingegangen. Und dann steht da drin, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr hier auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Das heißt, es geht darum, Vergebung auszusprechen, loszulösen von der Schuld. Loszulösen und Vergebung auszusprechen. Und wir kennen so viele Stellen, 7 mal, 70 mal, wenn dein Bruder immer wieder kommt und immer wieder den gleichen Mist macht, wie oft soll ich ihm denn vergeben? 7 mal, 70 mal, das heißt immer wieder, immer und immer wieder. Weil oft ist es so, dass dein Gegenüber und vielleicht du selber auch in einem Prozess drin steckst, wo du mit deiner Sünde nicht einfach so klarkommst, wenn dir einmal vergeben wurde. Es ist einfach ein Prozess, in den wir hineingenommen werden. Und wir lesen das gerade auch in der Fortfolge. Matthäus 18, was ich euch eben gesagt habe, mit er sei dir wie Heide und Zöllner, wenn das vor die Gemeinde gebracht wurde. Genau im Anschluss steht das Gleichnis vom Schalksknecht, der von seinem Herrn eine Riesensumme erlassen bekommt und dann zu seinem Knecht geht und das zurückfordert. Und genau das ist nicht der Weg, sondern es ist der Weg, aufgrund dessen, dass uns unsere Schuld vergeben wurde, dass wir auch das Geringfügigere, was uns dann entgegengeht, auch vergeben können und sollen. Das ist dann einer dieser Verse aus Lukas 17, 3-4. Hütet euch, Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn er es bereut, vergib ihm. Und wenn er 7-mal am Tag an dir sündigen würde und 7-mal wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Mann, hat der das denn immer noch nicht geschnallt, dass das Blödsinn ist, was der da macht? Nee, hat er nicht. So einfach ist das. Nicht vergeben bedeutet also, dass ich mich selber und den anderen binde. Vergebung bedeutet, dass ich mich selber davon lösen kann und dass ich den anderen freigebe, dass die Bindung nicht mehr da ist, der Schuld. Und das ist die Macht, die Gott uns gegeben hat, die wesentlich größer ist, als irgendeinen blöden Dämon zu binden. Nicht, dass wir das nicht tun sollten, aber das machen wir dann erstmal, wenn es sich manifestiert, aber nicht einfach das, weil irgendwas da ist, dass man dann einfach hingeht und gleich erstmal alles mit irgendwelchen geistlichen Kampfführungen da platt macht. Vielleicht ist es ja einfach so, dass es mit Vergebung viel einfacher geht. Okay, wenn wir erstmal jetzt, das war jetzt der zweite Teil. Also ich hoffe, ihr könnt jetzt so ein bisschen damit reinfühlen, worum es bei Vergebung geht. Aber was bedeutet denn eigentlich Vergebung? Und da gibt es eine ganze Menge Irrtümer, die sich im Laufe der Jahre, Jahrzehnte auch in die christliche Gemeinde eingeschlichen haben. Und einer davon ist, vergeben bedeutet vergessen. Wer glaubt, dass das richtig ist? Also ich habe jetzt schon angeschrieben, dass es ein Irrtum ist. Also wenn du dich jetzt noch meldest, dann hast du dich vielleicht doch geirrt. Steht da noch nicht, aber da ist es. Hat er nicht genommen. Jetzt hat er es. Vergeben bedeutet vergessen. Ich denke, dass das bei vielen Sachen einfach funktioniert. Bei vielen Sachen, die so kleinere Dinge sind, wenn einer mal eine unbedachte Bemerkung gemacht hat oder so, ich glaube nicht, dass ich mich in 2 Jahren noch daran erinnern würde, geschweige denn vielleicht nächsten Monat noch. Also das sind einfach Sachen, da kann man vergessen. Aber frag doch mal eine Mutter, deren Kind getötet wurde. Vergebung heißt vergessen. Erstmal ist es schon eine Hammersache, wenn die Mutter überhaupt dem Mörder vergeben kann. Aber glaubst du, dass sie jemals vergessen kann, ein Kind gehabt zu haben? Es ist genau so, und das ist auch eins meiner Lieblingsbeispiele, wenn du über die Ampel gehst, bei dir ist grün und der Autofahrer sieht sein Rot nicht und er fährt dich an und dein Bein bleibt gelähmt. Und du weißt ja, dass du dann dem Autofahrer vergeben musst, der hat es ja nicht absichtlich gemacht, ne? Und dann hast du dem Autofahrer vergeben, aber glaubst du vergisst dein Leben lang, dass dein Bein gelähmt ist? Es gibt genauso wie Sachen in Ehebruch zum Beispiel. Das wird eine Ehe ganz schön belasten, wenn es denn ans Tageslicht kommt und wenn Vergebung ausgesprochen wird. Es ist die Frage, wie ich dann darauf blicke, wenn ich vergeben habe, ob ich wirklich dann grollfrei, zornfrei und wieder mit Vertrauen darauf blicken kann oder ob mich das immer noch belastet. Ich kann das nicht vergessen oder ich würde das nicht vergessen können, dass das geschehen ist. Es gibt Dinge in unserem Leben, die gehören dann zu unserem Leben und die sind nicht einfach so zu vergessen. Wir haben eine Festplatte, auf der das gespeichert ist. Es geht einfach darum, gewisse Dinge als dazugehörig zu unserem Leben zu akzeptieren. Und dafür hat Gott die Vergebung gesetzt, dass wir nicht mehr uns von diesen Dingen dann bestimmen und fertig machen lassen, sondern dass wir sie wirklich bei Gott wissen, indem wir nämlich losgelassen haben und indem wir vergeben haben. Und das kann durchaus auch ein Prozess sein. Ein zweiter Irrtum heißt, vergeben heißt rationalisieren. Ich fand das toll, dass Erika vor einigen Wochen über Elternehren gesprochen hat. Ich war total beeindruckt von der Predigt, muss ich nochmal gestehen. Weil es passt so ein Stück weit, also richtig in den Kontext rein, in dem wir im Moment in der Gemeinde bewegen. Und wenn es darum Elternehren zu ehren geht, ja, meine Eltern haben es nicht besser gewusst. Also wir rationalisieren, ihr versteht, was ich meine, ja? Meine Eltern haben es nicht besser gewusst. Sie konnten nicht anders. Die sind ja so geworden und meine Eltern waren halt im Krieg. Der Krieg hat sie so geprägt und das ging nicht anders. Also sie hätten es nicht besser machen können. Liebe Leute, wenn wir so an Sünde herangehen, dann brauchen wir auch keine Vergebung aussprechen. Aber es wird uns einfach auch binden. Denn das, was falsch ist, muss auch falsch genannt werden dürfen. Das, was Sünde ist, muss auch Sünde genannt werden dürfen. Genau mit dem Autofahrer, der dich an der roten Ampel, der seine rote Ampel überfahren hat und du bei Grün bei deiner Fußgängerampel rübergegangen bist und dein rechtes Bein bleibt gelähmt. Der hat das ja nicht absichtlich gemacht. Das war ja aus Versehen. Aber selbst unser Strafrecht kennt in solchen Situationen die fahrlässige Körperverletzung. Und unser Strafrecht fußt auf der Bibel, wie fast unser gesamtes Recht, wobei so ein paar Blüten da natürlich mittlerweile reingekommen sind. Aber im Ursprung ist es so gewesen, dass viel von dem, was wir heute im Recht haben, auf der Bibel fußt. Und auch eine fahrlässige Sache, das heißt, ich habe das unbewusst gemacht und nicht absichtlich, kann trotzdem falsch sein. Und ich kann nicht hergehen und das rationalisieren und sagen, naja, war halt so und ging nicht anders. Ein weiterer Irrtum, also ich muss ein bisschen schneller machen, sonst kriege ich nachher einen auf die Mütze, weil es zu lange dauert. Vergeben heißt, sich eine Verletzung immer wieder gefallen lassen zu müssen. Also ich habe vergeben. Und dann haben wir ja diesen Vers mit dem Bruder, der 7-mal am Tag kommt und immer wieder 7-mal den gleichen Mist macht. Ich glaube, wenn er das ein halbes Jahr lang gemacht hat, dann müsste man sich eigentlich mal überlegen, ob das eigentlich so der richtige Weg ist, immer wieder auf diese Sache einzusteigen. Es geht darum, es steht ja noch in der Bibel, wir sollen ja sogar noch die andere Backe hinhalten, ne? Aber du hast nur 2 Backen. Also ich würde das beim 3. Mal dann schon mal überlegen. Also gut, wenn du jetzt noch sagst, okay, wir haben ja 4, dann beim 5. Mal aber. Paula Sanford, vielleicht kennen den Namen einige von euch. Das sind so die Mitbegründer dessen, was wir heute unter innerer Heilung verstehen. Sagt, Vergebung, die auf wirklicher Liebe basiert, heißt nicht, sich weichlich und naiv zu beugen und beinahe jede Art von Missbrauch uns gegenüber zu entschuldigen. Sie ist keine selbstzerstörerische Demut, die anderen gestattet, uns als Fußabtreter zu behandeln. Wirkliche Liebe beinhaltet Selbstachtung und zur Selbstachtung gehören angemessene Grenzen zu erkennen und festzulegen. Wirkliche Liebe vergibt und sagt, bis hierhin und nicht weiter. Sich alles gefallen lassen ist falsch. Falsch verstandene Demut. Und es ist einfach nicht der richtige Weg, sich so zu verhalten und zu sagen, ja, ich bin ja Christ, ich muss jetzt als Opfer hier immer herhalten und wenn du mich schlagen willst, dann mach das doch bitte. Ich vergebe dir auch. Irgendwann ist es an der Zeit, dem anderen zu sagen, pass auf, du bist jetzt das 491. Mal gekommen, ne, 7 mal 70 Mal, und jetzt ist Schluss damit. Du hast die Möglichkeit, dich selber darum zu kümmern, dass das jetzt in Ordnung kommt, dass du dich in einen Prozess begibst, der dir hilft, aus dieser Situation rauszukommen. Ich möchte erstmal Abstand halten. Das ist legitim. Vergeben heißt, nie wieder darüber sprechen dürfen. Das sind auch wieder diese Beispiele, die ich vorhin gebracht habe. Wenn du dein lahmes Bein hast, bitte nie wieder das rechte Bein ansprechen, wenn es gelähmt bleibt. Genauso nie wieder über das Kind sprechen, das ermordet wurde. Was sind das denn für Ansätze? Es kommt darauf an, wie ich das betrachte. Wenn ich aus der Vergebung herauskomme und es durch Gottes Gnade wirklich loslassen konnte, dann kann ich auch über diese Situation sprechen, weil ich den anderen nicht damit in die Pfanne hauen will, dem anderen nichts Böses will, sondern weil ich einfach einen Ist-Zustand beschreibe, der zu meinem Leben gehört. Ohne irgendwelche negativen Gefühle oder Gedanken. Vor ein paar Tagen lief Hof mit Himmel und da war die Mutter, deren Tochter umgebracht wurde. Und die ist danach in eine tiefe Depression gefallen, als ihre Tochter gestorben ist. Sie ist mit Christen in Berührung gekommen, hat sich bekehrt und ihre Tochter war gläubig. Und das hat ihr geholfen, zu erkennen, dass sie jetzt bei Jesus ist und dass es wirklich eine Zeit der Trennung ist, die es noch bedeutet, bis sie also hier auf der Erde stirbt. Und dann ist sie Gefängnisseelsorgerin geworden, hat sich also ausgebildet und weitergebildet und sie kommt mit dem Mörder ihrer Tochter zusammen. Und Gott hat ihr einen Auftrag gegeben und sie hat dem Mörder vergeben. Und sie ist zu dem Mörder hingegangen und hat ihm das gegenüber auch geäußert und ausgesprochen. Und er hat eine solche Liebe in dieser Frau gespürt, die nicht aus ihr selbst herauskommen konnte, sodass er sich bekehrt hat und 14 Tage später ist er gestorben, weil er Krebs hatte. Das bedeutet darüber, die haben sich über den Mord unterhalten, die haben sich über die Situation unterhalten. Und es hat dazu geführt, dass der gerettet wurde. Ein weiterer Irrtum ist, vergeben heißt sofort wieder vertrauen müssen. Wenn Ehebruch da war, das ist schon echt ein Hammer, finde ich, so Ehebruch. Also wenn ich mir das für mich vorstellen würde, das würde mir echt richtig Probleme bereiten. Da wieder Vertrauen zu fassen. Vertrauen ist nicht vergeben. Vergeben ist, dass ich in einen Prozess einsteige, der vielleicht dahin führt, dass es wieder zu Vertrauen kommt. Der andere, der nämlich dann das Vertrauen missbraucht hat, soll auch die Chance haben, vertrauensbildende Maßnahmen zu ergreifen und deutlich zu machen, dass man ihm jetzt wieder vertrauen kann. Vergebung automatisiert das nicht. Vergeben heißt automatisch Versöhnung. Was machst du denn, wenn der andere gar nicht sich versöhnen will? Was machst du denn, wenn der gar nicht um Vergebung gebeten hat? Und da merken wir, wie uns das bindet, wenn ich nämlich erst darauf warten muss, dass der andere mich um Vergebung bittet. Vorher kann ich nicht vergeben. Sorry. Dann haben wir das mit Jesus noch nicht so ganz verstanden. Weil Jesus hat schon vergeben in dem Moment, wo er am Kreuz gehangen hat und sein Blut für uns geflossen ist. Er hat die Schuld der ganzen Welt getragen. Es wird erst in dem Moment natürlich wirksam, wenn ich das annehme. Aber wenn ich erst einmal darauf warte, dass der andere mich um Vergebung bittet, damit ich dann vergeben kann, dann ist das nicht der richtige Weg. Wenn ich erkenne, dass ich verletzt wurde, dass mir Unrecht getan wurde, dann habe ich die Möglichkeit, auch ohne dass der andere da ist, ihm Vergebung zuzusprechen und ihn davon freizusetzen. Und vielleicht ist das genau der Moment, der dazu führt, dass er kommt und sagt, du, ich habe bei dir Mist gebaut. Und vorher kann er das gar nicht erkennen, weil er nämlich gebunden ist. Vergebung bedeutet Befreiung von Lasten. Vergebung ist in der Regel ein Prozess, der nicht mit einem einmaligen "Ich vergebe dir" erledigt ist. Wir lesen das in der Schrift an verschiedenen Stellen, dass wir immer und immer wieder aufgefordert sind, auch für gleiche Dinge, die passieren, Vergebung auszusprechen. Ohne Vergebung, ohne anderen zu vergeben und vielleicht mir selbst zu vergeben und vielleicht sogar Gott zu vergeben, bleibt der eine oder die andere und du selbst gebunden. Vergebung ist nicht von den anderen abhängig. Es ist deine Entscheidung zu vergeben und andere damit freizusetzen und loszulösen von dem, wie sie sich gebunden haben durch ihre Schuld. Du setzt damit die anderen mit einseitiger Vergebung frei und wirst selbst dabei frei. Das ist das, was Jesus gemeint hat, als er am Kreuz gestorben ist und gesagt hat, es ist vollbracht. Wir brauchen uns weder mit der eigenen Schuld noch mit der Schuld der anderen rumplagen, weil wir nämlich Vergebung empfangen und aussprechen können. Und das ist das, was Gott auch in unserem Leben tun möchte, dass wir das erkennen, weil das macht einiges im Miteinander leichter. Dann ist der schräge Blick deiner Schwester oder deines Bruders nicht mehr so schlimm. Du interpretierst da vielleicht was rein, was gar nicht da ist. Und du kannst dann sagen, ja gut, der Blick hat mich jetzt einfach getroffen, ich vergebe dir. Ohne, dass du da hingehen musst und sagen, sag mal, du hast mich jetzt aber ganz schön schräg angeguckt. Ist mir gar nicht bewusst. Und so kommen wir in eine Freiheit rein, indem wir nämlich nicht mehr durch Schuld gebunden sind. Und damit bin ich am Ende. Und jetzt gehen wir alle aufeinander los und vergeben einander. Ne? Aber ich denke, wir werden jetzt noch eine Zeit des Lobpreises haben und vielleicht das eine oder andere nochmal zu überdenken und nachsacken zu lassen und einfach zu gucken, was Gott dir dazu zu sagen hat.